bin heute dankbar für die Gelegenheit, über die Taufe zu sprechen. Das ist eine ganz interessante Sache. Ich habe Patrick vorhin ein bisschen erzählt, als wir hinter den eisernen Vorhang gearbeitet haben. Unter Kommunismus war es dir erlaubt, ein Christ zu sein. Es war dir erlaubt, sogar in die offiziellen Kirchen Gottesdienste zu besuchen. Es war dir sogar erlaubt, gesprengt zu sein und so. Die Ritualen der Kirche waren alle erlaubt. Aber wenn du als Erwachsene es gewagt hast, dich taufen zu lassen, dann wurdest du Staatsfeind. Du wurdest eine markierte Person. Du wurdest eine, die sie dann beobachtet haben, wo sie gewusst haben, oh je, mit denen können wir jetzt nichts mehr anfangen. Und so ist es gut und recht, dass wir diesen Begriff wirklich verstehen, dass wir verstehen, was wir tun, dass wir verstehen, was dran ist überhaupt von der Bibel her. Ich möchte anfangen in Epheser. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du gerne mit nachschlagen. Epheser 4, die Verse 3 bis 6. Sind ein paar Bibel hier überall. Cindy bringt noch ein paar mit. Danke dir. Epheser 4, die Verse 3 bis 6. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung, eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Also erstens mal sehen wir die Größe unseres Gottes. Sehen wir, wie er in alles ist. Er ist nicht ausgeschlossen. Er ist in dir. Er hält die Atome deines Leibes zusammen durch die Kraft seines Wortes, sagt die Schrift sogar. Der ist überall. Es heißt also, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Nun, jetzt wollen wir uns ein bisschen mal näher mit dieser eine Taufe befassen. Erstens mal, die Bibel spricht von etwa 5 verschiedenen Taufen. Wir haben der Taufe der Johannes, wir haben die Taufe im Feuer, wir haben eine Taufe im Heiligen Geist, wir haben die christliche Wassertaufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und wir haben eine Taufe des Leidens. Und die Bibel aber sagt, es gibt eine Taufe. Und jetzt wollen wir ein bisschen verstehen, was das bedeutet. Die Taufe, von denen wir sprechen, von denen die Bibel spricht, ist eine völlige Hineintauchen in dem Herrn Jesus Christus. Die Wassertaufe ist ein Teil davon. Der Taufe Johannes war eine Wassertaufe zur Vergebung der Sünden, zur Buße und zur Vergebung der Sünden. Es war eine vorbereitende Taufe auf die christliche Wassertaufe. Und so ist es bei uns in der Wiedergeburt. Amen. Wir gehen durch einen Prozess, wo wir erkennen, dass wir Jesus brauchen. Das ist dieser Prozess, das ist dieser Schritt der Buße. Wenn wir einmal erkennen, dass wir Jesus brauchen, dann sagen wir, hoppla, ich bin falsch gewesen bisher. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich Jesus brauche. Und das ist dieses Bild von der Taufe von Johannes. Um die Taufe ein bisschen besser zu verstehen, jetzt diese physische Wassertaufe, möchte ich ein bisschen in die Sprache hineingehen. In das, sagt man das, linguistische Hintergrund? Kann man das sagen auf Deutsch? Das Wort im Griechischen, also im Neuen Testament, der für die Taufe verwendet wird, ist das Wort Baptizo. Baptizo. Es kommt aus dem Wurzel Bapto. Und dieses Wurzel ist an verschiedenen Stellen in der Schrift benutzt. Und ich möchte einmal einfach ein paar von diesen Dingen hervorheben, dass wir verstehen, das Bapto ist der Kernwort und das Itz, Baptizo, das bedeutet diese IZ, das bedeutet, dass diese Aktion wird einem zugetan von außen. Das heißt, es muss eine Dritter da sein, um das zu vollbringen, dieses Bapto. Izo machen. Das ist das, es wird vollbracht von jemand anders. Diese Bapto wird verwendet in die Parallelstellen, wo Jesus sagt, der mit mir ist, der mit mir den Brot mit hineintaucht. Es ist ein Hineintauchen. Und da ist das Wort Bapto verwendet. Das heißt, er legt nicht sein Brot auf den Tisch und nimmt ein bisschen Soße und sprengt das drüber, sondern er taucht das Brot hinein. Das Wort ist auch verwendet in der Stelle, der reiche Mann und Lazarus, der Bettler. Kennt ihr noch diese Geschichte? Der Bettler saß vor dem Tempel und dieser reiche Mann ging vorbei und sah den Bettler und sagte, oh, der Arme, bin ich froh, dass ich nicht so bin. Und dann starben sie beiden und der reiche Mann befand sich in Sheol, in der Hölle, und Lazarus war im Armen von Abraham. Kennt ihr die Geschichte? Und dieser reiche Mann sagt, Abraham, lass den Lazarus mindestens seinen Finger in das Wasser eintauchen, dass er mir einen Tropfen Wasser auf die Zunge gibt. Da ist auch das Wort Bapto. Tauche deinen Finger hinein und bring mir ein bisschen Wasser. Es ist ein Wort, der bedeutet, irgendetwas runtertauchen, untertauchen. Das ist dieser linguistische Hintergrund, der für unser Verständnis auch wichtig ist. Die Taufe des Johannes, Markus Evangelium Kapitel 1 und Vers 4. Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. So sehen wir, dass diese eine Taufe eine echte Vorbereitung war. Johannes hatte einen Auftrag. Der war eine Stimme in der Wüste, der rief, macht bereit den Bahn für den Herrn. Und der erste Schritt, dieser erste Vorbereitungsschritt ist dieser Schritt der Buße gewesen. Es gab keinen Zweifel, was Johannes wollte. Und hier ist es ganz klar, es war eine Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden, und die Leute kamen aus ganz Judäa und ließen sich taufen und bekannten ihre Sünden. Also überhaupt kein Zweifel, was hier geschah. Diese eine Taufe gehört zu, oder diese eine der fünf Taufen gehört zu dieser eine Taufe. Mit der Bibel ist es immer interessant. Du kannst sagen, manche würden sagen, ja, es gibt einen riesigen Konflikt hier. Auf der einen Seite heißt es, ein Herr, eine Glaube, eine Taufe, und jetzt auf der anderen Seite haben wir fünf Taufen. Was soll das denn? Wenn wir die Bibel aber richtig verstehen, dann verstehen wir, dass das, was hier an die fünf Taufen sind, die verschiedenen Facetten dieser eine Wahrheit sind. Und es gibt keinen Konflikt, denn die Bibel widerspricht sich nicht. Es ist nur, dass er hier eine Facette der Wahrheit gibt. Auf einer anderen Bibelstelle siehst du eine andere Facette dieser Wahrheit. Und wenn du das zusammenfügst, dann fängst du an, einen Gesamtüberblick zu bekommen über das, was die Bibel eigentlich zu sagen hat. Gott hätte es wahrscheinlich anders machen können, aber es sagt auf einer anderen Stelle, dass in Jesus sind verborgen alle Schätze der Weisheit. Er sagt, der sucht, der findet. Wenn du nach Weisheit suchst, so wie nach verborgenen Schatz, dann wirst du ihn finden. Also der Herr fordert uns immer in unserem Glauben heraus. Er sagt an einer Stelle, verlasse dich nicht nur auf deinen eigenen Verstand, sondern verlasse dich auf mich, lass mich deine Wege leiten. Das bedeutet für mich, und das hat sich in meinem Leben so oft bestätigt, dass es gibt mehr in der Schrift zu begreifen, als das, was wir intellektuell verstehen können. Kann ich das so sagen? Weil Gottes Wort ist geistlich. Gott ist Geist und er ist so viel größer als wir sind. Wir haben die Kapazität nicht, ihn ganz zu verstehen. Wenn wir es hätten, dann können wir ihn ganz, ganz schön in eine Schachtel reinpacken. Dann haben wir gesagt, ja, ich hab kapiert. Alles klar, aber das können wir nicht. Der ist viel größer. Und so sind wir immer herausgefordert, mehr zu verstehen, mehr zu begreifen, als wir intellektuell verstehen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ein gutes Beispiel ist, einer, der Christ wird, versteht auf Anhieb Sachen, die intellektuell einfach nicht zu begreifen sind. Er versteht plötzlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er versteht plötzlich, dass Jesus für ihn gestorben ist. Er versteht plötzlich, dass seine Sünden vergeben sind. Er versteht plötzlich, dass es eine Auferstehung gibt, dass er einen Himmel gibt, dass er mit Jesus sein wird in alle Ewigkeit. Er versteht das auf Anhieb. Braucht nicht groß gelehrt zu sein, weil Jesus sagt, ich schreibe mein Wort auf dein Herz. Und wenn du dann die Bibel liest, mir ist es genauso ergangen. Erst nach meiner Wiedergeburt, als ich anfing, meine Bibel zu lesen, habe ich kapiert, aha, genau das ist mir passiert. Ja. Und so ist es. Also diese fünf Aspekten der Taufe gehören alle zusammen und sind alle richtig, alle biblisch und dürften uns alle klar sein. Die Vorbereitung ist diese Bereitschaft zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Das ist unser erster Schritt der Buße, auch wenn wir das nicht kapieren. Auch wenn einen Nichtchristen hat keine wirklich klare Verständnis der Sünde. Ich hatte es auf jeden Fall nicht. Und als ich wieder geboren wurde, bei mir war das nicht ein Prozess der riesigen Reue davor, sondern einfach, Jesus, ich lade dich in meinem Herzen hinein und bumm. Und erst danach, allmählich, offenbarte er mir, wie sündig ich war. Und dann habe ich Buße getan und da fing ich an zu wachsen. Aber der Herr hat Wege und die fangen an damit, dass wir sagen, Herr, ich brauche dich, ich will dich. Und der Rest übernimmt ihr. Halleluja. In Lukas 12, ich fange an in 49 zu lesen. Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Er sprach hier von seinem Tod am Kreuz. Und dann sagt er in Vers 50, aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist. Wir wissen, wie er Blut geschwitzt hat im Garten von Gethsemane kurz vor seinen Kreuzigungen, wo er sagt, oh Vater, wenn es irgendeinen Weg gibt, dass das an mir vorbeigeht. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hatte diese Taufe des Leidens durchzumachen, um in die Fülle dessen hineinzukommen, was Gott für ihn hatte. Nun, wir hören oft jetzt in unseren Tagen, na, kein Leid, du proklamierst nur und dann wird alles gut. Und das, wir haben sehr, sehr viel Autorität in der Hinsicht. Aber die Bereitschaft zu sterben, ist ein Teil der Nachfolge Jesu. Das ist nicht unbedingt einen Folterleiden, so wie Jesus es gelitten hat. Es ist nicht unbedingt, dass jemand uns Nägel in die Hände durchbohrt. Aber es ist, dass wir sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Es ist einen zu sich selber sterben, eine Bereitschaft zu sterben. Diese Taufe des Leidens ist ein Teil dessen, was es bedeutet, in Jesus hineingetaucht zu sein. Galater 2,20, ich bin mit Jesus gekreuzigt, dennoch lebe ich, aber nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt in diesem Fleisch lebe, lebe ich aus dem Glauben an ihm, der mich liebt und sich für mich gab. Das ist eine Bereitschaft, der zu dieser Taufe gehört, mein Leben Jesus hinzugeben. Wenn ich ihn aufnehme, bin ich erlöst. Ich bin gerettet, Halleluja. Und ich komme im Himmel. Und das stimmt. Und du kannst dein ganzes Leben lang leben auf deine Erlösung. Und dann so plätschern, so vor dich hin plätschern, dein ganzes Leben lang. Und du kommst im Himmel, weil das ist sein Versprechen. Aber das, was passiert, wenn du Jesus aufnimmst, ist, dass du dich verliebst. Du verliebst dich in ihm auf eine unerklärliche Art und Weise und du willst mit ihm gehen. Sage, okay, Jesus, mein ganzes Leben lang habe ich danach gesucht und jetzt habe ich dich gefunden und jetzt gehen wir miteinander. Das ist diese Taufe des Leides. Das symbolisiert diese Hingabe. Das gehört dazu. Wir haben uns vorbereiten lassen. Wir haben Buße getan. Wir haben Jesus aufgenommen. Und nun sind wir bereit, den Weg mit ihm zu gehen. Manche müssen ihr Leben geben für das Evangelium. Nicht nur ein oder zwei. Tausende. In unseren Tagen. In vielen Orten der Welt. In den islamischen Welt. In den kommunistischen Welt. In den Welten, in der Welt, wo es animistische Religionen geben. Es Menschen geben täglich ihr Leben für den Herrn. Und das Blut seiner Heiligen ist ihm sehr, sehr kostbar. Also die Bereitschaft soll da sein. Es ist eine ernste Sache. Es ist kein Spiel, die wir spielen, aber es ist eine ewig tolle Abenteuer, wo unser Leben mit einem Sinn erfüllt wird, der in alle Ewigkeit gilt. Herr, ich bin bereit, mit dir zu gehen, wo auch immer. Und koste es, was es wolle. Die christliche Wassertaufe sehen wir in Matthäus 28. Matthäus 28, und ich lese ab Vers 18. Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, das ist nach der Auferstehung wieder, das ist das letzte Mal, die seine Jünger ihm gesehen haben, dann ist er raufgegangen im Himmel. Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auch hier sehen wir, es ist nicht nur ein Runtertauchen im Wasser, es ist ein Runtertauchen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist ein Anerkennen, dass die Dreieinigkeit Gottes, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist und das Annehmen von all dem, was Gott tut, seine Fülle ist hier. Seine absolute Fülle. Vorher haben wir eine Buße getan. Vorhin haben wir uns vorbereitet, wir haben unsere Sünden bekannt, wir haben uns überlegt, wir haben gesagt, okay, es könnte auch ein Leiden, es könnte auch einen schwierigen Weg, das ist keine Zuckerwatte-Religion, es ist ernst. Und jetzt heißt es, das Versprechen, meine Fülle, sagt Gott, ich gebe dir meine Fülle und ich mache dir zu Jünger. Ein Nachfolger Jesu, eine, der sein Meister nachgeht und die Taten seines Meisters dann übernimmt. Jesus sagt, die Dinge, die ich getan habe, werdet ihr auch tun und größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Seine Interesse ist, uns zu befähigen, uns zu erfüllen, uns mit allem zu bewaffnen oder auszurüsten, was wir brauchen, um alles zu vollbringen, wozu er uns berufen hat. Das ist die Taufe. Lehret sie halten alles, was ich dir befohlen habe. Es ist nicht nur eine Dunk-Dunk und dann ist es alles vorbei, sondern du kommst in eine Beziehung zu ihm hinein, der noch tiefer ist. Es sind Schritte der Tiefe. Halleluja. Ich denke, wir sollen Römer 6 hier an dieser Stelle aufschlagen. Denn das gibt uns einiges an Erklärung dessen, was hier passiert. Ich lese von Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod. Damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Nun, das hört sich ein bisschen schrecklich an. In den Tod. Wer will denn den Tod sein? Aber Lass mich es euch so erklären. Die Bibel sagt, und Jesus benutzt dieses als Beispiel, er sagt, oder Paulus benutzt das, er sagt, solange eine Frau mit einem Mann verheiratet ist und der am Leben ist, darf diese Frau nicht jemand anders heiraten. Ist der Mann aber gestorben, dann ist diese Frau frei und kann einen anderen heiraten. Wir sind in einem Bund, wenn man das so sehen kann, mit dem Tod. Wir sind in einem Lebenssystem, in einem Gesetzessystem, wo wir eigentlich den Tod verdienen. Durch Jesus sind wir aus diesem System des Gesetzes herausgeholt in der Gesetz der Gnade, in der Freiheit der Gnade, wo Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden, ich habe das Gesetz erfüllt, ihr seid jetzt nun nicht mehr unter dem Gesetz. Also diesen Tod, den wir jetzt annehmen, ist einen Tod, der uns befreit. Jesus hat den Tod, den wir verdient haben, selber getragen. Dafür hat er uns sein Leben gegeben, die wir jetzt annehmen können. Ohne dass wir durch einen physischen Tod gehen, sind wir durch Jesus befreit, wenn wir seinen Tod annehmen als unser. Also sagen, danke Jesus, du hast ein für alle Mal den Preis bezahlt für alle meine Sünden. Du hast den Preis bezahlt, Jesus. Ich habe das nicht getan, ich hätte das nie tun können, sondern du hast es getan. Und so nehmen wir Anteil an diesem Tod, der eigentlich für uns die Befreiung ist von dem Gesetz. Und dann stehen wir mit ihm auf in ein neues Leben, in eine neue Freiheit, in diese neue Gnade, wo die Sünde nicht mehr Halt hat. Die Sünde, der Tod, hat keinen Halt mehr. Das bedeutet nicht, dass ich nie wieder sündige. Das bedeutet aber, dass es für mich jetzt Gnade und Vergebung gibt. Dass ich jede Zeit in Anspruch nehmen kann und muss und soll. Es gehört mir, es ist mein Erbteil in Jesus. Gott hat ihm gegeben, weil wir es nicht haben machen können. Und er sagt, ich habe euch aber dennoch so lieb, ich gebe euch einen Ausweg, ich gebe euch meinen Sohn. Und durch ihn könnt ihr in diese Freiheit hineinkommen. Ihr könnt in diese ewige Beziehung zu mir kommen, weil er mit seinem Blut für alles bezahlt hat. Ich bin mit Jesus gekreuzigt, Galater 2,20. Dennoch lebe ich. Aber nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt lebe in diesem Fleisch, lebe ich aus dem Glauben an ihn, der mich liebt und sich für mich gab. Es ist eine neue Sache, in der wir jetzt leben. Und in diese christliche Wassertaufe sehen wir die Fülle dessen, was Gott uns gibt. Er gibt uns seine ganzen Selbst. Nicht nur im Namen Jesus, als ob das nicht genug wäre. Das wäre ja genug eigentlich. Sondern er sagt, im Namen des Vaters. Du bist vom Vater angenommen. Und im Namen des Sohnes. Du bist vom Sohn angenommen. Und im Heiligen Geistes. Du bist vom Heiligen Geist angenommen. Der kommt und der wohnt in dir und ist Teil deines Lebens. Und er führt dich und leitet dich und bereitet deinen Pfad. Halleluja. Das Ganze gehört dir. Du nimmst an dem alles teil. Und du bestätigst durch diesen Glaubensakt dessen, was eigentlich schon im Geiste geschehen ist. Es ist mehr als nur ein Symbol aber. Ein Glaubensakt ist mehr als nur ein Symbol, genauso mit dem Abendmahl. Dem Abendmahl ist symbolisch, indem es ist ein echtes Stück Brot und es ist echter Wein oder Traubensaft. Es wird nicht verwandelt, dass dieses kleine Stück Brot Gott wird. Das passiert nicht, es gibt keine Magie, aber es ist ein Glaubensakt, denen, wenn wir das Brot nehmen, wir sagen, Herr, wir nehmen dein Leib. Und alles, was du durch das Geben deines Leibes vollbracht hast, nehmen wir zu uns. Und dieses Stück Brot, die wir im Glauben nehmen, beeinflusst jede Zelle unseres Körpers. Ich nehme den Wein oder den Traubensaft und sag, Herr, das ist für mich dein Blut. Das nehme ich an, das nehme ich zu mir als deinen Blut, der mich reingewaschen hat von all meinen Schuld. Die Kraft deines Blutes, der mich freisetzt von der Sünde. Das ist ein Glaubensakt mit einem physisch-symbolischen Gegenstand, der aber echtes Wert und echtes Wirksamkeit in sich trägt, weil es ist aus unserem Glauben heraus. Und so ist es auch mit der Taufe. Wenn du heute runtergehst, dann mit dem Bewusstsein, Herr, ich lass mich jetzt mit dir begraben. Ich stelle den alten Mensch in dem Grab. Und ich stehe auf mit dir in deinem Leben zu einem neuen, erfüllten, übernatürlichen Leben. Und dann ist es wirksam. Wenn man das einfach tut, naja, das soll man ja machen. Gusch, gusch, bin ich ein bisschen nass, alles klar. Ich hab's getan. Dann hat es die Wirksamkeit nicht. Du musst deinen Glauben darin investieren. Und dann ist die Fülle da. Weil es ist immer gemäß unseres Glaubens. Ob du an Heilung glaubst, ob du Heilung empfängst, in deinen Finanzen, in den Bereich deiner Beziehungen, alles, was wir empfangen vom Herrn, alles, was wir empfangen aus seinem Wort, ist durch den Glauben wirksam. Sonst sind es nur Worte in einem Buch. Halleluja, das ist eine wunderbare Sache. Stell dir vor, wie erstaunlich das ist, dass wir als Christen diese Erbschaft haben, dass wir in einen übernatürlichen Aspekt wandeln dürfen auf dieser Erde. Erstaunlich, erstaunlich. Die Taufe im Heiligen Geist, Apostelgeschichte. Was für eine wunderbare Sache, die Taufe im Heiligen Geist. Gehört zu unserer Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes und dem Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 1 und Vers 5. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesem Tage. Johannes hat vorbereitet. Aber jetzt kommt noch was dazu. Jetzt kommt eine Taufe im Heiligen Geist. Das war eine, würde ich meinen, unvorstellbare, unverständliche Aussage des Herrn. Die standen da und sagen, hä? Was willst du uns denn überhaupt sagen? Vorher hat Jesus seinen Jüngern angehaucht. Empfangt den Heiligen Geist, hat er gesagt. Der war noch da, aber er hat sie angehaucht. Das ist so, wie Gott es getan hat in der Schöpfung. Der hat diesen Ton gemacht in den Körper und hat seinen Geist eingehaucht. Und diese Tonstatue ist zu einem lebendigen Wesen, eine lebendige Seele geworden. Und hier macht Jesus genau das Gleiche. Er haucht seinen Jüngern an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und dann sagt er, wart nur, ihr werdet die Taufe im Heiligen Geist jetzt empfangen. Im Leib Christi gibt es auch diese Zwiespalt, komische Meinungsverschiedenheit. Die eine sagen, bist du wiedergeboren, dann hast du alles. Du hast ja den Heiligen Geist. Ja, der ist da als Pfand und ist auch richtig. Und Jesus hat den angehaucht und hat gesagt, empfange den Heiligen Geist. Das kann sein der Punkt, wo die Jünger wiedergeboren wurden, wo die wirklich kapiert haben und Jesus empfangen haben. Und hier sagt er, okay, aber ich habe noch was für dich. Wart nur ein paar Tage. Ich gehe zum Vater, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich sende meinen Geist. Nun, in 2. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf ihnen, jeden von ihnen, auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Komische Sachen, noch nie zuvor gesehen. Plötzlich waren diese ganze Leute, waren etwa 120 in dem Raum. Plötzlich kam diesen Brausen von Himmel und diese Feuerzungen auf ihren Köpfen. Und dann fingen sie an zu plappern. Der eine verstand den anderen nicht. Die blapperten in verschiedensten Sprachen, alle auf einmal. Und das war ein verrückter Geräusch in dem Raum. Die wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der gab ihnen Fähigkeiten, die sie vorher nicht hatten. Der gab ihnen eine Beziehung, einen Bezug zu dem Übernatürlichen, die sie vorher nicht hatten. Die Taufe im Heiligen Geist ist begehrenswert und gehört zu unserer eine Taufe. Es gehört zu unserer eine Taufe. Es ist nicht eine Sache, die man sagen, ich nehme den Teil und den Teil. Aber den Teil, vergiss es. Ich werde mich nicht dumm stellen. Nicht mal für Gott. Aber die Bibel sagt, wir werden als Narren betrachtet, wenn wir rumgehen und das Evangelium predigen. Also warum nicht mit Kraft? Amen. Also ich würde lieber ein bisschen narrisch aussehen und erfüllt sein mit Gottes Kraft, als zu sagen, na, das ist nichts für mich. Ich bin viel zu vernünftig dafür. Denn das ist eigentlich Stolz. Nimm das, was Gott für dich hat, in seine Fülle. Er will dich die Fülle geben. Er kann alle Gnade geben, damit du alle Zeit in allem mehr als reich bist zu jedem guten Werk. Alle Gnade, alle Zeit, volle Genüge. Das ist das, was Gott will für dich. Und wenn du weißt, dass sein Plan so gut ist für dich, warum ihm an irgendeiner Stelle einen Halt machen? Klingt ein bisschen komisch, was? Gott, der Schöpfer des Universums, ich soll ihm anhalten? Ich soll ihm verbieten irgendetwas? Eigentlich ja. Denn was er sucht, ist dein Glaube. Er wird nicht über deinen Willen herfallen, sondern er macht sein Angebot und sagt, ich will dir alles geben. Willst du es nehmen? Wie sollen wir dem Herrn danken für all das Gute, was er an uns tut? Ich werde den Kelch der Errettung nehmen. Ich will den Kelch der Errettung nehmen. Das ist unsere Danksagung an Gott, indem wir alles nehmen, was er für uns hat. Nicht, dass wir sagen, oh Herr, nee, für das bin ich nicht würdig. Ich bin würdig gerade noch für die Erlösung. Das dürfen wir nicht sagen, denn das stimmt nicht. In dem Augenblick, wo Jesus uns erlöst, nee, schon davor, wir sind ihm es so wert, dass er seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat. Wir sind ihm so kostbar, auch in eine unerlöste Form, dass er seinen Sohn gegeben hat. Er hat sich nicht gezögert, seinen Sohn zu geben, weil er uns so geliebt hat und weil er uns so liebt. Halleluja, lass uns Matthäus 3 aufschlagen miteinander, bitte. Matthäus Kapitel 3 und ich lese Vers 11. Johannes spricht über seine Taufe und sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Dieser letzte Aspekt, diese eine Taufe, ist diese Taufe im Feuer. Und dieses Feuer hat einen läuternden Aspekt, das hat einen reinigenden Aspekt in sich. Das ist eine Taufe, in der wir hineingehen, wo wir sagen, Herr, ich erlaube dir, an mir zu arbeiten. Ich erlaube dir, mich zu reinigen von all das, was aus mir gebrannt werden soll. Die Bibel spricht von einer Zeit, wo wir alle vor dem Richterthron Christi stehen werden. Es spricht von einer Zeit, wo wir wenn du das dir so vorstellen kannst, es gibt so einen großen Ofen, dann gibt es eine Laufbahn, der durchgeht. Und wir werden alle auf diesen Laufbahn gestellt mit alles, was wir in unserem Leben getan haben. Alles, was wir gebaut haben, alles, was wir getan haben. Und es geht jetzt durch diesen Feuer Gottes. Und was auf der anderen Seite rauskommt, dann, es sagt, dann wirst du sehen, hast du mit Stroh oder Holz gebaut oder hast du mit Gold, Silber oder Edelsteine gebaut? Was hast du gebaut? Hast du irgendetwas gebaut, das dem Feuer besteht? Dann geht es durch diesen Feuer und es brennt. Es brennt. Es ist ein läutender Feuer. Es ist ein heiliges Feuer. Es ist ein Feuer, wo nichts, das aus unserem Fleisch ist, besteht. Es besteht nur das, was aus Gott gewesen ist in unserem Leben, was wir im Glauben gebaut haben mit Silber und Gold und Edelsteine. Das besteht. Die Bibel sagt, auch wenn nichts besteht, wirst du aber dennoch gerettet. Also auf Englisch sagen wir, by the skin of our teeth. Du kommst an, und das ist wunderbar. Das ist eine Sache, die ich kaum glauben oder verstehen kann. Aber das ist so befreiend. Gott sagt, okay, du hast dein Bestes getan, und es war wohl nichts. War wohl nichts. Du kommst durch diesen Ofen total schwarz verkohlt, und er sagt, komm, ich nehme dich an. Oder du gehst durch diesen Ofen und du hast eine ganze Handvoll Schätze und sagst, hier Jesus, die gehören dir. Die hast du getan. Ich erkenne an, das ist dein Werk. Ich war dein Diener, du hast mir einiges gegeben, ich habe das im Glauben eingesetzt und das, was dabei rausgekommen ist, gehört dir. Wir legen unsere Kronen vor ihm, ihm zu Füßen, letztendlich. Aber wir haben Schätze mitgebracht, die in alle Ewigkeit bleiben. Das ist diese Taufe im Feuer und es ist ein andauernder Prozess. Wir sind alle mittendrin und es ist eine Tag-für-Tag-Situation. Jeden Tag werden wir herausgefordert, Entscheidungen zu treffen, entweder fleischlich oder geistlich. Lebe ich jetzt im Glauben oder nehme ich das jetzt in meine eigene Kraft vor, die ich denke, oft wissen wir gar nicht, was alles läuft in unserem Leben. Aber der Herr ist so treu, er arbeitet mit uns und jeden Einzelnen von uns bauen Schätze, die eigentlich durch diesen Ofen bestehen werden. Da bin ich mir ganz sicher. Ich denke, mit diesem Verständnis der Taufe, diese eine Taufe, diesen Akt, einfach runtergetaucht zu sein, ist einen Anfang, oder sagen wir es so, einen sehr gewaltig wichtigen Schritt auf unseren Weg, auf deinen Weg. Ich werde dir nachher fragen, Jürgen, ob du immer noch getauft werden willst. Jetzt müssen wir das nochmal klarstellen, ob jetzt ist dir mehr bewusst, was du tust, ob du überhaupt, ja, nö, ich weiß ich nicht, da warten wir noch ein bisschen. Oder ob du noch bereit bist. Aber jetzt, wenn du dich taufen lässt, weißt du Bescheid. Jetzt investierst du deinen Glauben in einen Schritt, der gewaltige Ausmaß hat in deinem Leben, der eine Freisetzung bedeutet, der aber eine Hingabe bedeutet, der vielleicht tiefer ist als das, was du je zuvor gemacht hast. Auf jeden Fall weißt du Bescheid. Und jeder andere weiß auch Bescheid. Und es ist wichtig, dass wir das Bescheid wissen. Manchmal vergessen wir, was wir getan haben. Damals habe ich mich taufen lassen mit bewusst, Mensch, Meier, Jesus, alles. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, gehört dir. Herr, ich gehe, wo du mich hinschickst und ich tue, was du mir sagst zu tun. Und nun sind wir 30 Jahre nach diesem Zeitpunkt. Dort bin ich jetzt gerade. Und ich schaue zurück und er fordert mich immer noch heraus. Bist du bereit? Bist du bereit, wirklich zu sterben für mich? Bist du bereit, den weiteren Weg mit mir zu gehen? Bist du bereit, wirklich in die Tiefe deiner Taufe hineinzutauchen und wirklich dein Leben hinzulegen? Bist du wirklich, hast du wirklich dich hinbegeben in meinem Tod? Ich gebrauche immer gerne diesen Bild. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Amen. Das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Aber wir sind so, und der alte Mensch ist so, dass er sich an unsere Ferse klammert und wir schleifen diese Leiche mit uns so hin. Und wir lassen uns so dermaßen von unseren Umständen beeinflussen und wir werden beleidigt und wir haben Schmerzen und die haben mich beleidigt und oh, unterarme ich und so. Und ich stelle immer die Frage, wenn wir mit Jesus gekreuzigt sind und wenn er wirklich tot ist, dann frage ich immer, wie viel Schmerz spürt eine Leiche? Und wenn das so ist, warum plagen wir uns so sehr mit dem Schmerzen dieser Leiche? Und mein Gebet ist, dass der Herr uns weiterhin hilft. Ich meine, das ist eine aktuelle Lebenslektion, die ich jetzt gerade durchgehe. Aber es stimmt, das ist eine Leiche. Was wollen wir denn ihm noch futtern? Lassen wir ihm doch sterben, schneiden wir die Dinge ab und lass uns unser Leben in der Freude des Herrn leben. Amen. Halleluja. Ich habe kein Recht, beleidigt zu sein. Warum soll ich beleidigt sein? Ist er nicht Herr meines Lebens? Ist er nicht Herr meiner Umständen? Ist er nicht derjenige, der meine Situation bereitet für mich, auf das ich wachse? Und wenn das so ist, dann kann ich mich freuen in alle meine Trübsäle und in alle meine Überwindungen. Ich kann mich freuen jeden Tag. Und jetzt ist nur die Frage, ja, wirst du es tun? Tu es. Wenn du es tust, dann setzt du deinen Glauben ein. Und dann hat Gott die Freiheit, in dein Leben zu wirken. Halleluja. Also, ich fasse jetzt schnell nochmal zusammen. Die eine Taufe besteht aus Taufe des Johannes, die Taufe zur Buße, Vergebung der Sünden, Sündenbekenntnis, Bekenntnis, Herr, ich brauche dich. Taufe des Leidens, die Bereitschaft, auch durch den Leiden Jesu zu gehen, auch das mitzutragen, auch zu sagen, okay, wenn es mir auch nicht schmeckt, wenn es mir auch mal wehtut, bin ich bereit, durchzugehen. Die christliche Wassertaufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, die Fülle Gottes, der uns gegeben wird, bewusst annehmen, bewusst in seinem Tod hinuntertauchen, bewusst in seinem neuen Leben aufzustehen mit ihm, mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Die Taufe im Heiligen Geist, viertens. Das Empfangen von all das, was er für mich hat, das Empfangen, die übernatürliche Befähigung des Herrn. Und drittens, die Taufe mit Feuer. Die Bereitschaft, mein Glauben einzusetzen. Nicht, dass ich sitzet hin in alle Welt. Das hat Jesus nicht gesagt. Er hat gesagt, gehet hin in alle Welt. Nicht, dass ich einfach hinsitze und mich das einfach vorbeigehen lasse, sondern dass ich meinen Glauben einsetze, Tag für Tag. Taufe mit Feuer. Dass ich mich reinigen lasse von ihm. Dass ich offen bin für ihn. Dass ich sage, Herr, auch diesen Teil meines Lebens gehört dir. Du kannst reinkommen und erläutere durch deinen Heiligen Geist, zeig dein Licht auf die Stellen, die jetzt ausgebrannt werden müssen, bevor den Tag, wo ich durch die Flamme gehen und nichts habe. Ich möchte jetzt schon bauen für die Ewigkeit, Herr, und ich gebe dir das Recht, mich zu läutern. Ich gebe dir das Recht, mich zu reinigen. Das ist Glaube und wird erst wirksam, wenn du das im Glauben tust. So wie alles andere im Reich des Herrn hängt es so dermaßen von deinem Glauben ab. Es wird dir gemäß deines Glaubens. Im Glauben öffne dich und sag, ja Herr, das ist das völlige Hineintauchen in dem Herrn, in alle seine Aspekte und ihm die völlige Herrschaft geben über dein Leben. Das ist die Taufe.
Wellen rauschen, es ist der Wind seines Geistes. Hörst du Millionen Stimmen singen, leidenschaftlich sie erklingen, proklamieren das Kommen unseres Herrn. Sie singen, komm Jesus, komm, komm Jesus, komm. Sehen, wie du siehst.